Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet werden soll, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, in dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Mit diesen Versen steigen wir in die Predigt ein. Wir sind gerade in einer Reihe über den Römerbrief. Und ich frage, wie wird man eigentlich Teil von Gottes Plan dieser Welt? In diesen Versen hieß es gerade, dass Gott einen Plan hat und dass Menschen berufen sind. Wie komme ich in diesen Plan hinein? Wie werde ich Teil davon? Und ja, was muss ich dafür tun? Es ist ganz einfach, indem ich seine Liebe, indem ich Gottes Liebe erwidere. Gottes Liebe gilt mir, sie gilt dir. Und wenn du hineinkommen möchtest in seine Berufung, dann ist es an dir, seine Liebe zu erwidern. Und es ist an dir, dich nicht länger auf deine Leistung zu berufen, auf das, was du irgendwie geschafft hast im Leben, sondern dich darauf zu berufen, dass Gottes Leben, dass das ewige Leben dir geschenkt ist. Dies macht Jesus möglich, da er am Kreuz alles auf sich genommen hat, was dich und mich von Gott trennt. Wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, mit Jesus unterwegs zu sein, das Geschenk annehme dieser Liebe und des ewigen Lebens, ja, wie geht's denn dann weiter? Oder wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen habe, was verpasse ich eigentlich? Damit schließe ich heute an die Predigt von letzten Sonntag an. Was ist das Ziel, das Gott mit mir und meinem Leben hat? Wo will er mit mir hin? Wo dieser ganze große Plan, die Berufung, wo ich hineinkommen kann, wohin führt das Ganze? Gottes Ziel für mich ist, mich so zu verändern, dass ich dem Bild von Jesus entspreche. Da will er mit mir und mit dir, wenn du Jesus unterwegs bist, hin. Wie Jesus ist, wird ziemlich gut in den ersten Büchern des Neuen Testaments beschrieben. Wenn du dich fragst, will ich das überhaupt? Will ich wirklich Jesus als Vorbild nehmen? Will ich ihm ähnlicher werden? Dann ist es gut, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, eins der Evangelien zu lesen, Jesus zu beobachten und mal zu gucken, hey, inspiriert mich das? Finde ich das ansprechend? Und wenn du sagst, ja, das ist cool, dann bittet Gott darum, dich in das Bild von Jesus zu verändern. Warum sollte ich Jesus ähnlicher werden? Was bringt das? Gehen wir zurück an den Anfang der Bibel. In dem ersten Buch der Bibel, 1. Mose, ist beschrieben, nach welchem Vorbild Gott den Menschen schuf. Also was er so als Vorlage hat, wo er sagt, okay, so und so soll es aussehen, jetzt schaffe ich den Menschen nach dieser Vorlage. 1. Mose 1, Vers 26. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild. Dass uns, also Gott, ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. Also Gott ist das Vorbild, nach dem wir geschaffen sind. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen und trotzdem sollen wir jetzt noch seinem Sohn Jesus ähnlicher werden. Das ist doch irgendwie seltsam, oder? Jesus sagt in seinem Leben, er und der Vater, also Gott im Himmel, sind eins. Die gleichen sich. Jetzt hat Gott uns geschaffen, also Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, alle sind beteiligt in der Schöpfung, nach seinem Bilde. Wieso müssen wir jetzt wieder Jesus ähnlicher werden, wenn wir doch noch Gottes Bild geschaffen sind? Offenbar gibt es eine Diskrepanz zwischen der Schöpfung und dem, was Gott heute vorfindet. Irgendwas muss da passiert sein, warum es sich wieder lohnt oder wieder ein neues Ziel ist, Gott, Jesus ähnlicher zu werden, wenn wir doch eigentlich so geschaffen, so angelegt sind, dass wir ihm ähneln. Es bedeutet, irgendwann muss dieses Ebenbild verzerrt worden sein, sodass es nicht mehr dem entspricht. Die ersten Menschen, Adam und Eva, wurden von einer teuflischen Schlange versucht. Und Versuchung lag darin, Gott nicht zu vertrauen. Hat Gott wirklich gesagt, Gott hält euch etwas vor, Gott will euch etwas vorenthalten und wenn ihr das aber tut, hier von der Frucht essen, dann werdet ihr so sein wie er. Ist das nicht ein großes Ziel? Sie sät Misstrauen zwischen den Menschen und Gott. Und die Menschen lassen sich darauf ein. Sie geben der Versuchung nach, weil sie meinten, selbst zu wissen, was gut für sie ist. Manchmal fragt man sich, warum war diese teuflische Schlange der Satan auf der Welt? Was muss der in diesem Paradies machen? Gott schafft den Menschen, er macht alles gut. Wieso auf einmal diese böse Macht, die da ist? Was soll das? Und irgendwie ist das sehr schwer zu beantworten. Und irgendwie komme ich auch nicht weiter mit dieser Frage. Eine hilfreiche Frage für mich ist, warum waren die Menschen als Ebenbilder Gottes im Paradies? Warum stellt Gott den Menschen auf diese Erde, sagt, seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde, überall sollen Ebenbilder von mir präsent sein auf dieser Erde. Wenn man so ein bisschen in die Kultur guckt, zu der Zeit, als die 5 Bücher Mose geschrieben wurden, dann gab es da verschiedene Herrscher. Und eine gängige Praxis war, Standbilder von sich in seinem Reich aufzustellen. Also man ein Gebiet vielleicht erobert, dort regiert man, ist König von einem großen Gebiet und kann man nicht überall präsent sein. Was macht man? Man gießt Standbilder, haut sie aus Stein, was auch immer und stellt sie auf. Und überall wird klar, diese Person ist hier Herrscher, diese Person regiert hier, das ist sein Herrschaftsraum. Und meine These lautet nun, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und stellte ihn in diese Welt hinein, um klarzumachen, das hier ist mein Herrschaftsbereich. Ich bin durch die Menschen, die präsent nach meinem Willen leben. Eine These, vielleicht hast du eine andere Idee, können wir nachher diskutieren nach dem Gottesdienst, kein Problem. Aber ich glaube, es steckt was drin, dass Gott sagt, ich schaffe Menschen nach meinem Ebenbild, ich stelle sie auf diese Erde und sie machen klar, allen gottfeindlichen Menschen, hier regiere ich. Hier geschieht mein guter Wille. Hier ist göttliche Präsenz vorhanden durch die Menschen, die ich nach meinem Ebenbild geschaffen habe. Der Teufel war nicht im Paradies, um Adam und Eva zu testen. Adam und Eva waren auf dieser Welt, um allen gottfeindlichen Menschen klarzumachen, hier regiert Gott. Er ist präsent und sein Wille geschieht hier. Leider lassen sich Adam und Eva dazu hinreißen, Gottes Willen nicht zu vertrauen. Das Böse hält Einzug in dieser Welt, weil das Standbild nicht standhält. Das Böse hält Einzug in der Welt, weil das Standbild, was Gottes Herrschaft, seine Idee repräsentiert, nicht standhält. Und bis heute ächzen wir als Weltgemeinschaft mit der ganzen Schöpfung unter den Folgen und wir sehen uns nach Erlösung, nach Frieden, echten Frieden in dem Herzen, nicht Frieden, der mit Waffengewalt aufrechterhalten werden muss. Wir sehen uns nach echten Frieden. Wir sehen uns nach Liebe und Annahme. Wir sehen uns nach Gerechtigkeit und merken, wir schaffen es nicht. Wie löst Gott nun das Problem, dass seine Repräsentanten auf dieser Erde nicht mehr das repräsentieren, was sein Wesen ist? Gott schickt seinen Sohn mitten in unser Chaos. Gott wird Mensch. Er begibt sich hinein in diese Welt, die so gar nicht mehr dem entspricht, was er sich gedacht hat, dem entspricht, was seinem Wesen ist. Und was die Reaktion, als Jesus Christus geboren wird? Alle wollen ihn umbringen. Als Jesus wirkt, alle wollen gegen ihn ankämpfen. Man merkt richtig, wie sich das Böse sich aufbaut, weil hier wieder auf dieser Erde ein Ebenbild Gottes ist. Was Gottes Wesen entspricht und wo das Böse merkt und alle gottfeindlichen Mächte merken, das wollen wir nicht. Hier ist Repräsentanz von Gott auf dieser Welt. Und diese Welt hat doch eigentlich einen anderen Herrscher. Alles bäumt sich auf, weil da wieder jemand ist, der Gottes Herrschaft auf dieser Erde proklamiert. Jesus Christus, Gottes Sohn, ein Mensch wie wir und doch vollkommenes Ebenbild. Dort, wo Jesus ist, regiert Gott. Dort, wo wir unser Leben, sein Leben angucken in der Bibel, merken wir, da gelten andere Maßstäbe. Und die Welt ist einerseits fasziniert und andererseits findet sie es irgendwie abstoßend, weil sie da nicht mitkommt. Das Böse bekommt es mit der Angst zu tun und bietet alles auf, um dieses Ebenbild, um Jesus zu zerstören, dem Erdboden gleichzumachen. Und es triumphiert, als der Sohn Gottes am Kreuz elendig verreckt. Jetzt ist dieses Ebenbild vernichtet. Aber was passiert? Jesus Christus besiegt den Tod. Er steht von den Toten auf. Er lebt. Als Gottes Sohn bleibt er nicht im Grab. Er ist auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, für Gerechtigkeit zu sorgen. Jesus hält Stand. Jesus hält Stand nach seiner Taufe, als er in die Wüste geführt wird und nach 40 Tagen Fasten von dem Teufel versucht wird, hält er Stand. Jesus hält Stand, als er im Garten Gethsemane ist. Ganz spannend. Also Paradies ist ja auch so ein Garten, den Gott angelegt hat. Da sind Adam und Eva und sie halten nicht Stand. Hier ist Jesus Christus. Er ist auch in einem Garten und er ist auch versucht, seinen Willen steht irgendwie dem seines Vaters gegenüber, sagt, ich will das nicht, ich will nicht sterben müssen für die Menschheit. Aber er versagt nicht, er hält Stand. Er sagt, dein Wille geschehe und nicht meiner. Jesus hält Stand. In seinem ganzen Wirken proklamiert Jesus das Reich Gottes, das ist seine Botschaft. Das ist irgendwie spannend, wir reden oft von Evangelium. Und bei Jesus ist ganz viel Reich Gottes. Das ist seine Botschaft an sein Volk. Gott richtet sein Reich auf. Und es ist kein Reich von dieser Welt, man kann es gar nicht so leicht fassen. Es ist nicht an Ländergrenzen irgendwie darauf beschränkt. Es fängt dort an, wo Menschen wieder dem entsprechen, was Gott ist. Wo Menschen wieder in diese Ebenbildlichkeit eintauchen und deutlich machen, hier wo ich lebe, mit dem, was ich sage, mit dem, wie ich handle und tue, repräsentiere ich Gottes Idee, Gottes Wesen auf dieser Welt. Ich baue Reich Gottes. Damit unmissverständlich klar wird, diese Erde ist nicht länger den gottfeindlichen Menschen Mächten ausgeliefert. Hier fängt Gottes Herrschaftsbereich an. Wir werden Jesus nicht ähnlicher, um erlöst zu werden. Also nicht, ich nehme das Geschenk an und jetzt muss ich mich doch noch anstrengen, um doch noch erlöster zu sein und noch heiliger und alles. Wir sind schon erlöst. Wir werden Jesus ähnlicher, um Gottes Herrschaftsanspruch auf dieser Erde zu proklamieren. Hier regiert Gott in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinem Umfeld. Und hier gelten Gottes Ideale. Indem wir Jesus ähnlicher werden, richten wir Gottes Reich auf. Das ist es eigentlich. Reich Gottes bauen ist Jesus ähnlicher werden, weil dann Gottes Idee für diese Welt wächst. In Gottes Reich gelten nicht die Maßstäbe dieser Welt. In Gottes Reich gelten nicht die Ziele dieser Welt. In Gottes Reich gelten nicht die Machenschaften dieser Welt. Hier gilt das, was er ist. Liebe, Gerechtigkeit, Freude, Frieden. Wie schaffen wir es als erlöste Menschen, und das ist ganz spannend, die bereits vollständig für Gott dem Bild Jesus entsprechen? Also Gott sagt nicht, hey Martin, du hast es echt nicht drauf und das passt nicht und hier ist was nicht in Ordnung und ich mag dich gar nicht ansehen, sondern Gott liebt mich und jeden Einzelnen voller Liebe an. Und sagt, in dir sehe ich meinen Sohn. Und ich bin jetzt herausgefordert, diesem Bild mehr und mehr zu entsprechen, was Gott schon von mir hat. Das ist eine ganz schöne Reihenfolge, nicht? Ich muss mich anstrengen und am Ende sieht Gott mich vielleicht so einigermaßen gut an. Nein, Gott sieht mich jetzt gut und voller Freude an und sagt, Martin, du darfst in das Bild hineinwachsen, was ich jetzt schon von dir habe, indem du meinem Sohn ähnlicher wirst. Wie schaffen wir es nun, Gottes Willen zu entsprechen, obwohl wir noch in diesem dem Tode geweihten Körper stecken? Also wir sind mit Jesus unterwegs, Gottes Geist ist in uns, er wirkt in uns. Gott hat ein gutes Bild von uns, in das wir hineinwachsen dürfen. Aber irgendwie stecken wir diesen Körper fest, der doch noch so vergänglich ist. Diesen Körper, der nach wie vor so anfällig ist für alle möglichen Versuchungen. Diese menschliche Natur, die, obwohl erlöst, irgendwie noch Einfluss nimmt auf mein Reden und Handeln. Die Antwort lautet: Leben im Geist, begeistert leben. Das ist der Schlüssel. Ich lese einige Verse aus dem Römerbrief und aus dem Abschnitt 4 bis 17, aber nur eine Auswahl. Römer 8, ab Vers 4. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die Gottes Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will, also auf sich selbst bezogen. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was Gottes Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Gottes Geist und unsere menschliche Natur widerstreben einander. Also das, was ich für mich irgendwie will, wenn ich auf mich fokussiert bin, und das, was Gottes Geist schaffen möchte, das widerstrebt sich. Und da, wo Menschen auf sich fokussiert sind, siehe Adam und Eva, geht alles kaputt und zerbricht. Und da, wo Menschen anfangen, sich auf Gott auszurichten und nicht mehr auf sich selbst schauen, da passiert das, was hier beschrieben ist. Da entsteht Leben. Vers 10. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Hier wieder, Gott schenkt mir Gerechtigkeit. Nicht ich bin gerecht und gefalle Gott, sondern er spricht mir das zu und daraus lebe ich. Vers 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Spannend. Gottes Geist wohnt in mir, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Weil ich Jesus Christus angenommen habe als meinen Herrn, als meinen Retter, als der, der mich Gott nahegebracht hat. Gott schenkt seinen Geist in mich hinein. Wer Jesus annimmt, bekommt den Heiligen Geist. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du den Geist Gottes in dir. Also alles, was du brauchst, um begeistert zu leben. Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wer Gottes Geist in sich trägt, ist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Der hat diese unglaubliche Nähe und er kann zu Gott vertraulich Papa sagen, weil es so nah ist. Der heilige, allmächtige Gott nimmt uns als seine Kinder an. Er schenkt uns seinen Geist, um diesen Gott, diesen Geist in uns ist uns gewiss, wir sind Kinder Gottes. Das ist unsere Würde, unsere Identität. Und wir sind immer so viel beschäftigt, darum zu kämpfen, wer wir sind und dass wir jemand sind, dass wir wichtig sind. Und Gott sagt, ihr habt schon alles durch meinen Geist in euch und weil ihr meine Kinder seid. Das reicht eigentlich. Ihr braucht euch nicht mehr anstrengen. Ihr könnt ganz entspannt durch meinen Geist leben. Ich möchte dich herausfordern. Ich finde diesen Text unglaublich tiefgehend und viel. Ich habe ein paar Verse rausgenommen, damit es nicht den Rahmen sprengt. Aber ich möchte dich herausfordern, diese Woche mal diesen Abschnitt zu lesen. Römer Kapitel 8, die Verse 4 bis 17. Und das jeden Tag. Darf ich dich herausfordern? Steht mir das zu? Gehst du darauf ein, diese Woche jeden Tag mal Römer 8, Vers 4 bis 17 zu lesen und dabei Gott zu fragen, was möchtest du mir heute durch deinen Geist mit diesem Text sagen? Was soll mich heute ansprechen? Da ist so viel drin, was uns so viel weiterhilft unserem Glauben, dass ich euch herausfordern möchte, da mal zu investieren, zu sagen, okay, ich mache da mal mit, ich lasse mich darauf ein, ich lese das mal jeden Tag und guck mal, was Gottes Geist mit mir macht. Was ist dein Problem? Was ist mein Problem? Was ist unser Problem? Unser Problem ist, dass wir in einem vergänglichen Körper verstecken. Und das macht es bei diesem ganzen theologischen Gedanken echt herausfordernd. Gottes Geist in mir, Gottes Geist der Lebenschaft, Jesus Auferstehungskraft in mir und doch dieser vergängliche Körper, in dem ich irgendwie feststecke. Wir alle, die wir in diesem Raum sitzen, sind irgendwie auch körperlich am Abbauen. Also wir sind ja nicht mehr die ganz Jüngsten, im Kidsdorf vielleicht geht's noch, aber mir werden die Haare weniger und hier wird's schwieriger und da ist was. Und irgendwie bin ich doch eigentlich jeden Tag ein Stück weit am Sterben. Das ist irgendwie Teil dieses Körpers geworden, auch wenn es nicht ursprünglich Gottes Plan war. Und ich merke, dass wir uns mit aller Macht dagegen wehren. Wir wollen nicht sterben. Wir forschen, um länger zu leben. Medizinisch sind wir gut aufgestellt. Wir werden immer älter, aber es ist doch nicht wirklich lang, irgendwie 80, 90, 100 Jahre zu leben. Wir vergöttern die Jugend und verachten die Alten, die Schwachen und Kranken, weil sie uns daran erinnern, dass wir sterblich sind. Das ist nicht, was Gott sich gedacht hat. Gottes Idee ist, die Alten zu ehren. Und doch schauen wir auf das Jugendliche, wir machen Falten weg, wir spritzen ein bisschen Botox rein, wir wollen frisch und dynamisch aussehen. Und auf Beerdigungen sind immer weniger Menschen zu sehen, weil man den Tod so ein bisschen beiseite schieben möchte. Oder eine andere Möglichkeit. Wir pressen alles an Unterhaltung, Vergnügen und Erfolg in unser Leben, um am Ende dennoch kapitulieren zu müssen. Unterhaltung, Vergnügen von einem Event zum nächsten Event. Event, das immer größer als das normale, immer besser als das vorherige. Immer weiter, besser, schöner, größer, toller. Wie kann ich mich noch unterhalten? Was kann ich noch sehen? Außer dem ESC gestern Abend. Wir sind nicht mehr Letzter geworden. Sehr schön. Was gibt es noch alles in unserem Leben, woran wir uns klammern? Erfolg, groß rauskommen, Karriere machen. Alles ganz schön, sich weiterbilden. Aber oft steckt dahinter: Ich bin sterblich und ich komme damit nicht klar. Und ich muss irgendwie mein Leben füllen, um das zu überdecken. Weil dieser Körper vergänglich ist, müssen wir auf Teufel komm raus zuallererst an uns selbst denken. Ich bin gerade am Sterben, ich verliere, ich muss jetzt auf mich schauen. Und das geht ein ganzes Leben lang so, von Anfang bis zum Ende. Wir müssen uns selbst verherrlichen, weil wir ein Verfallsdatum haben. Wir sind vergänglich und wir stellen den gegenüber, uns selbst zu verherrlichen, um das irgendwie auszugleichen. Und wir vergessen, dass wir ein Verfallsdatum haben. Und wir versuchen pausenlos, dieses Verfallsdatum zu überschreiben, etwas daran zu ändern, zu korrigieren, es irgendwie aufzuhalten. Und doch merken wir, wir werden krank und werden wieder krank und es geht nicht mehr so leicht. Diese Woche haben meine Eltern goldene Hochzeit gefeiert und das ist ganz spannend. 50 Jahre vorher, die grüne Hochzeit, man predigt, also ich war nicht dabei gewesen, aber man erzählt und alles toll, alles liegt vor dir, die Welt verändern, etwas Großes schaffen, unterwegs sein. Und ganz anders bei einer goldenen Hochzeit merken, es geht nicht mehr so leicht. Ich baue ab und wir können gar nicht diesen Status aufrechterhalten, den wir gelebt haben die letzten Jahre. Und wir müssen zurückschrauben und damit klarkommen. Das ist sehr herausfordernd. Und wir merken das von Anfang an, dass es irgendwie dem Ende zugeht. Das stresst, dieses: Ich muss alles reinpacken, ich darf nicht älter werden, ich muss mich fit halten. Das stresst und verursacht Leid, weil ich dafür in Kauf nehme, dass andere zurückstecken müssen. Wie kommen wir nun aus diesem Teufelskreis heraus, in dem wir gefangen sind? Wie können wir befreit leben? Wir haben es gerade gesungen in dem Lied Heiliger Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freude, da ist Entspanntheit. Trotz diesem sterblichen Körper, den wir haben, wie kommen wir da hinein? Wie kann das Wirklichkeit werden in unserem Leben? Ganz einfach, setze nicht länger auf lebensverlängernde Maßnahmen. Versuch nicht krampfhaft irgendwie diesen sterblichen Körper am Leben zu erhalten und irgendwie länger fit zu halten, um irgendwie noch was ein bisschen mehr zu haben in deinem Leben. Versuch nicht länger alles Mögliche hineinzupressen, um irgendwie Glück zu empfinden. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Bitte ernährt euch weiterhin gesund, geht ins Fitnesscenter, achtet auf ausreichend Schlaf. Ich werde euch alle nächsten Sonntag wiedersehen. Obwohl, ich bin gar nicht da, ich bin noch im Ranger Camp. Aber egal, danach den Sonntag. Also, Körper pflegen ist in Ordnung. Grundbedürfnisse sind in Ordnung. Aber setzt darüber hinaus nicht alles an Energie und Kraft und Zeit, an Finanzen, um diesen totgeweihten Körper, der tausend Ideen hat, ja, irgendwie zufriedenzustellen. Das können wir besser als Ebenbilder Gottes. Wir können da entspannter werden. Die Lösung ist ganz einfach. Lass ihn sterben. Es ist okay, älter zu werden. Man muss sich nicht die Haare färben, wenn sie grau sind. Das ist auch in Ordnung, schön. Aber es ist auch okay, graue Haare zu kriegen. Man muss doch nicht immer dem entgegenwirken. Es ist auch in Ordnung, wenn man nicht mehr so viel mitlaufen kann, wer etwas langsamer ist beim Sport als die anderen. Das kenne ich auch immer. Jeden Dienstag mache ich Judo-Aufwärmtraining. Da sind da irgendwie 15 junge Leute so, wie, weiß ich, 13, 14 bis 18, 19, ne? Und die geben Gas, ne? Und dann auf dem Boden robben und ich immer hinterher. Und das ist doch okay. Ich bin 36. Es darf so sein. Kann mich auch anstrengen, ein bisschen trainieren noch, aber es ist auch in Ordnung, wenn es nicht mehr so geht, ich da nicht mehr ganz mithalten kann. Lass ihn sterben, es ist okay. Halte nicht mit aller Macht daran fest, irgendwie deinen Körper auf ewig irgendwie zu trainieren. Das geht eh nicht. Versuche nicht, deine ganze Energie da reinzustecken, das Unvermeidbare aufzuhalten. Wir sterben. Lebe versöhnt mit deinem sterblichen Körper. Damit Gottes Geist dich entspannt in das Bild von Jesus Christus verwandeln kann. Wir sind so beschäftigt damit, das hier irgendwie aufrechtzuerhalten, an uns zu denken, unser Leben aufzubauen, zu gestalten, dass wir völlig unbrauchbar werden für den Heiligen Geist, der ganz andere Ziele mit uns hat. Und während wir auf uns fokussiert sind und meinen, wir verlängern unser Leben, wir machen es glücklicher, schreibt Paulus, ist das Ergebnis, dass wir sterben werden. Wenn du auf deine menschliche Natur siehst und danach lebst, dann ist das Ergebnis der Tod. Wenn du auf Gottes Geist schaust und dich von ihm verwandeln lässt, ist das Ergebnis das Leben. Lebe versöhnt mit deinem sterblichen Körper, damit Gottes Geist dich entspannt in das Bild von Jesus Christus verwandeln kann. Damit wir dem Ebenbild Gottes wieder mehr entsprechen. Damit wir Gott hier in unserem Leben, in unserer Nachbarschaft, in dieser Gesellschaft repräsentieren und seine Ideale hochhalten. Beispiele. Vordrängeln, um Lebenszeit zu sparen. So Kasse, ne? Da kommt jemand, angefahren mit seinem Einkaufswagen, er nimmt langsam Kurs auf die Kasse Nummer 2. Ich grätsche von links rein und komme es gerade noch davor. Yes, ich habe 3 Minuten gespart. Was mache ich mit dieser Zeit? Jetzt kann ich mich glücklich schätzen. Ich hab's geschafft. Entspann dich. Du musst nicht alles in dieses Leben hineinpressen. Oder das nächste, konsumieren, um glücklich zu sein. Ich war vor einiger Zeit im Museumsdorf in Kloppenburg gewesen und ganz spannend, man kann sich angucken, wie Menschen gelebt haben vor 50 Jahren, vor 100 Jahren und wie einfach das war und womit die allen klarkamen. Die waren froh, wenn sie das Brot irgendwie gebacken hatten und essen konnten und wenn sie das Haus hatten, wo sie leben konnten. Und das war's. Und da war ein Satz in etwa, heute ist alles viel einfacher und leichter, aber irgendwie sind die Menschen auch nicht glücklicher. Und dann kommt die Konsumgesellschaft, die Idee von, ich brauche mehr, um glücklich zu sein. Und wir brauchen mehr und wir schaffen mehr und wir kaufen mehr. Wir arbeiten mehr, wir verdienen mehr, um endlich mehr zu haben, um glücklich zu sein. Um endlich diesen Körper, der am Sterben ist, irgendwie über Wasser zu halten. Aber es funktioniert nicht. Konsumieren, um glücklicher zu sein. Kurzfristig vielleicht, aber nicht auf lange Sicht. Ein drittes Beispiel, über andere herziehen, um sich besser zu fühlen. Wenn ich den anderen schlecht mache, ihn runterdrücke, stehe ich automatisch besser da. Das ist nicht, was Gottes Geist entspricht. Das ist nicht, was Gottes Geist in unserem Leben tun möchte. Und ich merke, was für mich gerade ein Thema ist, ist, mich selbst zurücknehmen zu können. Ah, ist doch wichtig, was ich sage und was ich denke. Und es muss doch hier mit reinkommen und Einfluss haben. Mich selbst zurücknehmen können, ist, glaube ich, ein großes Ding. Also für mich auf jeden Fall, aber auch insgesamt, damit Gottes Geist in unserem Leben wirken kann. Wenn ich mich selbst zurücknehmen kann, dann kann ich doch sagen, möchten Sie vielleicht vor? Sie scheinen es eilig zu haben. Ich habe Zeit, ich habe eine Ewigkeit Zeit. Ich kann auch sagen, hey, ich kann da verzichten auf etwas, weil es doch oft irgendwie mein Konsum, mein größer, besser, schneller, weiter darauf aufgebaut ist, dass irgendwo anders etwas fehlt. Ich muss doch nicht über andere herziehen, ich kann noch über andere Gutes sagen, weil ich schon längst weiß, wer ich in Gottes Augen bin, sein Kind, gerechtfertigt, gut, dem Bild von Jesus entsprechen. Ich muss doch nicht andere klein machen, um mich zu erhöhen. Ich kann mich doch selbst zurücknehmen. Was ist deine Baustelle gerade? Wo merkst du, oh, da ist es wieder. Da muss ich wieder hier vorne stehen, mich präsentieren. Aber Gottes Geist will was ganz anderes gerade. Was möchte Gottes Geist? Mal hinhören? Möchte diesen Weg gehen, wo am Ende der Tod steht? Wo Menschen geschädigt werden? Oder möchte ich den Weg gehen, den Gottes Geist mir zeigt, der nicht leicht ist für meinen sterblichen Körper, der alles haben will, aber der zum Leben führt, für mich und für die anderen Menschen in meinem Leben. Weil Gottes Ebenbildlichkeit in mir aufblitzt und weil ich mich selbst zurücknehmen kann, den anderen höher achten als mich selbst. Ich habe zum Abschluss 4 Challenges für euch. Vielleicht ist einer dabei, wo er sagt, okay, da, dem widme ich mich mal. Erste Challenge, lass dich taufen. Taufe ist ein krasses Bild von sterben, begraben werden, ganz unter Wasser getaucht, neuem Leben auferweckt, im Geist Gottes auferweckt. Ganz spannend, im Neuen Testament, wir lesen über die Taufe, was passiert, Menschen entscheiden sich umzukehren, auf Jesus zu schauen. Und sie bereuen ihre Sünden und sie lassen sich taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann heißt es immer, sie bekamen den Heiligen Geist. Das ist irgendwie spannend. Bei uns manchmal auseinandergezehrt, so Bekehrung zu Gott hinwenden und irgendwann mal taufen lassen. Natürlich ist das nah beieinander ist. Und ganz klar, natürlich muss das Alte sterben, mein altes Ego, damit da Platz ist für Gottes Geist in mir. Den nächsten gemeinen Tauffest, Challenge, lass dich taufen, mach ganze Sache mit Gott. Zweite Challenge, habe ich eben schon gesagt, lies Römer 8, 4 bis 17 in der nächsten Woche täglich und bitte Gott durch seinen Geist zu dir zu sprechen, das lebendig werden zu lassen und aufzuzeigen, wo dein Leben so eine gewisse Diskrepanz aufweist zwischen dem, was Gott sich denkt und was du lebst. Dritte Challenge, brauchst du etwas unbedingt? Dann prüfe, ob es eine lebensverlängernde Maßnahme ist, um diesen Körper irgendwie weiterzubringen, zu ernähren, groß zu machen, toll zu verherrlichen, sich selbst schön und toll darzustellen. Ist es das, warum ich das unbedingt brauche? Oder lenkt das vielleicht meinen Fokus ab von dem, was Gottes Geist gerade imstande ist, in dir, mit dir und durch dich zu tun? Oh Gott, ich muss gerade darauf achten, ich brauche das gerade, damit es mir gut geht. Wenn ich das nicht habe, oh nein, was passiert dann? Hey, ich will deine Augen auf diesen Menschen richten. Du sollst dir mal Zeit für den nehmen, nicht auf dich zu schauen. Ach so, okay, alles klar. Also mal hinterfragen, sein Herz öffnen, Gott erlauben, in dein Leben hineinzusprechen, um mal zu korrigieren, wo das auf dich ausgerichtet ist, auf dein Leben, auf deine Natur oder auf Gottes Geist. Weil Gottes Geist schafft Leben in deinem Leben. Vierte Challenge, letzte Challenge. Vergiss niemals, Zitat König der Löwen, ne? Vergiss niemals, wer du bist. Ein Ebenbild von Jesus Christus. Dass Gottes Herrschaftsanspruch und seine Werte in dieser Welt proklamiert und lebt. Vergiss niemals, wer du bist. Ebenbild Gottes. Und wir sind herausgefordert, auch danach zu leben und so zu verhalten, dass es Gott Ehre macht. Dass überall so kleine Ebenbilder auftauchen und wie dieses Standbild deutlich machen, hier sind andere Maßstäbe. In dieser Gemeinde sind andere Maßstäbe, als ich das sonst erlebe, weil hier Gottes Geist regiert. Und auch das ist ein Bild, wo wir hineinwachsen dürfen, wo wir unterwegs sind und überlegen, wie kann das besser gelingen, aber wo wir auch diesen Weg gehen möchten als Gemeinde. In seinem Geist unterwegs sein, hinhören, was er tun möchte, nicht auf uns fokussiert, was wir meinen zu brauchen, was ganz wichtig ist und toll, sondern was Gottes Geist schaffen möchte. Ebenbild von Jesus Christus in dieser Welt. Ich möchte zum Abschluss beten. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und ich glaube, es war so einiges dabei heute, viele Themen, die ihm wichtig geworden sind. Und ich möchte jetzt beten, dass Gott das in deinem Herzen bewahrt, was für dich gerade dran ist. Und es sind immer viele Sachen und vielleicht raucht dir ein bisschen der Kopf, aber vielleicht ist eins irgendwie hängen geblieben bei dir. Und dafür möchte ich beten, dass Gott daran weiterarbeitet. Gott, ich bitte dich jetzt, dass du durch deinen Geist versiegelt in unserem Herzen, was uns heute klar geworden ist, was mir klar geworden ist, wo du ran möchtest, an mir arbeiten möchtest. Und es gibt immer viel zu tun und zu verändern und zu gestalten. Und du gehst Schritt für Schritt mit uns. Und so bitte ich dich auch, dass du jetzt den nächsten Schritt zeigst für an jeden von uns, was gerade dran ist. Und ich bitte dich, dass du diesen Gedanken, dieses Vorhaben bewahrst in unserem Herzen, dass es nicht gleich weg ist, sondern dass es präsent bleibt in der nächsten Woche. Wir möchten durch deinen Geist verändert werden. Wir möchten Jesus ähnlicher werden. Wir möchten, dass dein Wesen hier auf dieser Erde präsent ist. Dazu gebrauche uns und hilf uns loszulassen, wo wir uns an Dingen festklammern, die unsere alte Natur möchte, aber die letztlich egoistisch ist und nicht auf den anderen bedacht ist. Danke Gott, dass dein Geist in uns lebt. Wir möchten diesem Geist Raum geben. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du in unserem Leben wirkst, dass deine Stimme lauter ist als alle anderen Stimmen uns herum. Wir bitten dich, verwandle du uns in das Bild von Jesus Christus. Amen.